Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe mir heute Dylan eingeladen. Dylan ist Gründer von CareMates und CareMates, der Name fiel auch in unserer letzten Podcast-Folge im Branchen-Update, denn der gute Dylan und seine Co-Gründer haben mit CareMates einen erfolgreichen Exit an Myneva hingelegt. Dylan, ich freue mich sehr, dass wir heute darüber sprechen können.
Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Ja, Exit-Gespräch hatten wir hier im Podcast, glaube ich, noch gar nicht, weil es davon auch echt nicht so mega viele gibt, so in der Altenhilfe. Also jetzt aus dem Kopf heraus, mir fällt jetzt der Pflegecampus ein, die, ich glaube, dieses oder letztes Jahr einen Exit hingelegt haben. Aber ansonsten, man hört immer mal ein paar hier Finanzierungsrunden hier und da, aber ein Exit nicht. Vielleicht, Dylan, erklär doch erstmal. Ich glaube,
Adjutabyte gab es noch bei Minifox vor ein paar Jahren.
Stimmt.
Was ja eigentlich auch ein ähnlicher Exit war, wie jetzt auch CareMates sozusagen, strategischer Zukauf von einer bestehenden Gruppe, in dem Fall jetzt Myneva bei uns. Genau. Was soll ich erzählen, Christoph?
Ja, was sollst du erzählen? Also ich als auch Gründer finde das natürlich ein hochspannendes Thema. Wir fangen mal kurz an mit den Grundlagen. CareMates, was ist das?
Ja, gerne. CareMates ist eine Software, die das Anfrage- und Aufnahmemanagement in der Pflege digitalisiert und der Arbeitszeit einspart von bis zu 5 Stunden aktuell auf 1 Stunde. Wir ersetzen also Papierformulare. Wir haben eine Software entwickelt, wo wir digitale Formulare in die Webseite einbinden können oder per E-Mail versenden oder auch Anfragen aus Dokumenten auslesen können, wie aus Faxen. Und dann werden alle Anfragen bei uns angelegt, zentral im Dashboard. Und man kann die per Drag and Drop sozusagen in die verschiedenen Statusse ziehen, wie auf eine Warteliste-E-Mail versenden. Und dann haben wir auch KI-Modelle entwickelt, die eine Erstdokumentation schreiben für einen Kostenvoranschlag, für eine Pflegeanamnese, also eine SIS, aber auch für einen Maßnahmenplan und dann am Ende die Integration in die Primärsoftware,
damit
am Ende sozusagen die Anfragen, die auch wirklich aufgenommen werden, dann auch ohne Medienbrüche damit weitergearbeitet werden kann.
Aber wie sah denn da bisher normalerweise der analoge Prozess aus? Das ist ja, also ich sag mal jetzt, das ganze Thema Aufnahmemanagement-Software dafür ist ja noch nicht absoluter Branchenstandard jetzt geworden, glaube ich, sondern viel läuft da noch analog, bis es dann irgendwann irgendwie seinen Weg in die Primärsoftware-Systeme findet, genau. Aber wie wurde das bisher gehandhabt?
Genau, du sagst es, bisher war das noch nicht ein Konzept sozusagen des CRM, was im Markt üblich war. Ich glaube, wir haben das jetzt reingebracht, jetzt kommt immer mehr auch in den Markt. Von daher hoffentlich wird es jetzt ein Branchenstandard. Ich glaube, wir sind auf dem besten Weg dahin. Bisher war der Aufnahmeprozess so, dass Anfragen aus verschiedenen Kanälen eingegangen sind. Also mal ist jemand vor Ort wirklich zum Pflegedienst hingegangen oder oft klingelt das Telefon, also mehrmals täglich teilweise. Und dann werden so halbstündige Telefonate geführt, wo die Verwaltungskraft die Anfragen auf Papierformularen sozusagen aufschreibt. Meistens hat man ja keine Kapazität, dann wird die Anfrage also abgeheftet in so einen analogen Wartelistenordner. Und wenn dann ein Pflegeplatz frei wird, dann wird der Ordner eben hervorgeholt und man sucht die passende Anfrage, wo es passt, vom Geschlecht, vom Startdatum, ruft dort an und oft ist die Anfrage auch gar nicht mehr aktuell, weil der Klient in der Zwischenzeit verstorben ist oder anderweitig fündig wurde. Und erst dann beginnt eigentlich wirklich der Aufnahmeprozess mit verschiedenen Terminvereinbarungen, einem Hausbesuch und dann wird eben die Pflegeanamnese, der Kostenvoranschlag, alles manuell sozusagen erstellt. Und erst bei der Vertragsunterzeichnung wird der Klient dann in der Primärsoftware angelegt. Denn bei der Flut an Anfragen sozusagen macht es gar keinen Sinn, jede Anfrage direkt einzutippen. Oft kann man die Anfragen gar nicht mehr so leicht aus den Primärsystemen entfernen. Dadurch wurde eben aktuell noch dieser analoge Weg auch 2026, 2025 noch benutzt, sage ich mal.
Ich hätte irgendwie gedacht, dass das die Hauptsoftwareanbieter, also Medifox, Minevas und Co. dieser Welt auch schon ein Produktportfolio haben. Aber das scheint ja nicht der Fall zu sein, weil wie du schon sagst, also neben euch gibt es auch noch ein, zwei Marktbegleiter, die jetzt das versuchen, da den Markt aufzuräumen. Also das wäre so für mich das Naheliegendste gewesen, dass die Hauptsoftwareanbieter das abbilden.
Total. Ich meine, die Hauptsoftware, die Primärsoftwareanbieter, die sind ja alle vor einigen Jahrzehnten schon entstanden. Damals hattest du eben nicht diese Flut an Pflegebedürftigen, die du heute hast. Also damals war das einfach noch nicht so ein großer Painpoint. Und die haben schon Möglichkeiten, auch eine Anfrage anzulegen als Interessent oder teilweise auch ein bisschen weiterentwickelte CRM-Gedanken, aber eben nicht den Workflow, den wir haben mit digitalen Formularen, mit einer Webseitenintegration und auch das alles in der Zeit zu entwickeln zu können, so KI-first sozusagen, wo man basierend auf Anamnesedaten Vorschläge für eine SIS, für einen Maßnahmenplan etc. generieren kann mit, und das ist eben, glaube ich, auch wichtig heutzutage, mit einer reduzierten Oberfläche, also mit einer wunderschönen UI, Da wurde, glaube ich, nicht der Fokus drauf gelegt damals. Und ich glaube, die Herausforderungen, so eine Primärsoftware zu entwickeln und sozusagen mit den Regularien up-to-date zu halten, ist so groß, dass man eben dann nicht dazu kommt, so ein CRM in der Intensität, in der Professionalität abzubilden, wie wir das eben mit unserem Fokus als Startup können.
Ja, na klar, ihr hattet da natürlich den großen Vorteil, dass ihr auf der grünen Wiese starten konntet und nicht noch ein großes Legacy-Software genau. mit euch rumschleppen müsst. Aber von daher, ja, also schöne Lösung. Ich sehe da auf jeden Fall den Mehrwert für die Einrichtung. Zeigt ihr ja auch ganz gut auf eurer Website, in euren Case Studies und so weiter. Jetzt kommen wir mal zu euch als Company. Also wie alt ist CareMates? Wie groß ist CareMates? Kannst du uns ein paar Eckdaten geben?
CareMates ist entstanden im Mai 2023.
Noch nicht alt.
Noch nicht alt, genau. Als Innovationsprojekt mit einem großen Caritas-Verband hier in Bayern, mit dem Caritas-Verband München-Freising. Wir hatten damals als Projekt an der Universität eben die Challenge der Caritas aufgegriffen, wie können wir den Dokumentationsaufwand reduzieren, und haben dann dort einfach Interviews durchgeführt mit ambulanten Pflegekräften, stationär, sind ins Office gefahren, haben da viele Probleme identifiziert, die man lösen könnte, die man lösen sollte, und haben uns aber dann wirklich auf den Aufnahmeprozess fokussiert, weil wir da das größte Potenzial gesehen haben, schnell einen Mehrwert zu leisten. Und hatten eben das Glück, dass wir da schnell ein wichtiges Problem identifiziert haben, einen ersten Lösungsansatz iteriert haben, dann gemeinsam getestet mit denen und dann eben in den Markt gegangen sind, mehr Interviews geführt und sehr schnell Product Market Fit gefunden. Wir haben dann ein Jahr später gegründet, also im Mai 2024. Das hat damit zusammengehangen, dass wir noch ein Förderprojekt genommen haben, wo man noch nicht gegründet haben durfte. Das heißt Exist. Das hat uns Gründen also für ein Jahr noch unseren Unterhalt finanziert. Und dann konnten wir genau mit einem validierten Produkt, was schon recht reif war, gründen und dann sozusagen groß an den Markt gehen. Und deswegen sind wir jetzt knapp über 2 Jahre sozusagen am Markt mit über 250 Standorten und wir sind inzwischen 10 feste Teammitglieder bei CareMates. Also ein sehr kleines Team auch. Und wir konnten eben seit Tag 1 viel mit KI arbeiten in der Entwicklung, in unserem Produkt, im Marketing, damit wir auch als kleines Team sozusagen viel schaffen konnten, glaube ich, jetzt in der Zeit.
Ja. Also 10 Personen ist tatsächlich echt nicht groß. Das heißt, ihr müsst da auch ordentlich Durchschlagskraft haben, um das so aufbauen zu können, dass es auch für einen Akquisiteur interessant genug ist, das zu kaufen. So ehrlich muss man ja auch sein. Und wie habt ihr euch bisher finanziert? Kannst du dazu was sagen?
Genau, im Grunde sozusagen eigenfinanziert aus Umsätzen. Also die Kunden, das ist das Schöne, die zahlen immer meistens ein Jahr im Voraus, deswegen ist die Liquidität sehr gut. Und gleichzeitig hatten wir immer mal wieder geguckt, was gibt es für Förderprojekte. Ich hatte jetzt kurz mal Exist genannt. Das ist eben Gründerstipendium für 3 Gründer, eben 2.500 € im Monat für ein Jahr plus 35.000 € in Sachkosten, die wir dann ausgeben konnten, um auf Messen zu fahren, Banner zu erstellen, was man alles eben für Ausgaben hat. Und das hat gereicht sozusagen, dass wir eigenfinanziert auf 10 Leute wachsen konnten und nie sozusagen Equity abgeben mussten als Gründer. Dadurch konnten wir natürlich das Equity bei uns behalten, was schön ist, aber glaube ich, was noch viel wichtiger ist, wir hatten nicht noch externe Stakeholder, sozusagen Investoren, die mitgesprochen haben oder wo wir viel Zeit investieren mussten, denen Updates zu schreiben. Oft muss man, wenn man Fundraising macht, ein halbes Jahr als Gründer rausgehen, um sich halt nur auf dieses Storytelling vor Investoren zu fokussieren. Und wir konnten halt die ganze Zeit mit Kunden sprechen und operativ an unserem Produkt feilen.
Ja, und wenn wir jetzt zum Exit kommen, ich meine, Spoiler, Maineva hat euch dann gekauft, aber wie war denn da die Anbahnung? Also wie kommt denn sowas zustande? Also klopfen die einfach an und sagen, wir finden eure Lösung cool, lass mal über den Kauf reden, oder wie ist das?
Genau, teilweise hatten wir auch, also wir hatten verschiedene Angebote bekommen in der Vergangenheit tatsächlich, und mal läuft das so. Jetzt speziell bei Maineva war es aber so, dass eines unserer wichtigsten Aufgaben bei CareMates war es, Schnittstellen mit dem Primärsystem aufzubauen. Und ganz wenige Anbieter, die haben offene Schnittstellen, bei Vivendi zum Beispiel, die man eben bedienen kann. Mit den anderen Softwareanbietern mussten wir eben Beziehungen aufbauen und da eine Schnittstelle erfragen und zusammen entwickeln. Und so war das dann auch bei Maineva, dass wir eben Pilotkunden hatten, die hatten Interesse sozusagen CareMates zu nutzen, wollten aber die Integration, sind damit auf Maineva zugegangen. Die hatten dann im letzten Jahr erstmal gesagt, das hat erstmal keine Priorität. Aber so einfach wollten wir das nicht abspeisen lassen. Ich hatte dann das Glück, hier mit Eva Lettenmeier essen zu gehen in München und die hatte nach dem Gespräch das Gefühl, sie sollte mich doch mal mit dem Private Equity, mit dem Managing Director dort verbinden. Und dann hatte ich eben mit, ja, Summa sozusagen drüber gesprochen, Summa Equity, dass wir gerne eine Schnittstelle hätten. Und dann, genau, habe ich ein paar Tage später eine E-Mail bekommen, ob wir auch offen wären, über eine Akquisition zu sprechen. Das war dann Anfang des Jahres. Und genau, dann danach einfach viele gute Gespräche, sowohl mit Dieter, also mit dem CEO der MyNeeWell-Gruppe, als auch mit dem Private Equity, bis wir das Gefühl hatten, dass eine Zusammenarbeit richtig gut ist.
Es ist auch witzig, dass ihr über den Private Equity Gesellschafter von MyNeeWell für die Schnittstelle an MyNeeWell herantretet. Das ist witzig. Was auch witzig ist, tatsächlich einer der Kollegen von Summa Equity, der bei euch am Deal beteiligt war, den habe ich diesen Sommer durch Zufall, ich wusste es nicht, im Urlaub kennengelernt.
Ja, das hat Fabian erzählt, ja, parallel sozusagen zu unserem Deal, genau.
Und da wussten, also wie gesagt, ich wusste es nicht, wir saßen da im Hotel und da saß ein anderes junges Paar und dann sind wir ins Schnacken gekommen, aber haben nie darüber gesprochen, was jeweils andere irgendwie machen. Dann habe ich ihn in der Pressemitteilung von eurem Artikel gesehen.
Ja, lustig.
Das kann jetzt nicht sein, oder? Also wirklich.
Ja.
Also, okay, das ist spannend auf jeden Fall, dass die Private Equity Gesellschaft dahinter das eingefädelt hat. Und wie war denn das? Also, wie hast du die Entscheidung getroffen für euch? Ich meine, ihr seid ein junges Unternehmen, ihr seid ein wachsendes Unternehmen, Bootstrap, das heißt, ich sag mal, da war jetzt wahrscheinlich auch nicht so der finanzielle Need sofort da verkaufen zu müssen. Also, es war ja kein Fire Sale, also kein Notverkauf, wo jetzt noch kurz vor der Insolvenz jemand eingesprungen ist, um euch zu retten und noch ein paar wertvolle Assets abstaubt, sondern das war ja schon so, dass du sagst, du fühlst dich wohl damit und dein Gründerteam fühlt sich wohl damit. Also kannst du das mal beschreiben, was da für euch so ausschlaggebende Punkte waren?
Total gerne, genau. Im Prinzip haben wir da zwei Perspektiven drauf und die wichtigste Perspektive ist, dass wir Chemels ja auch mit einem, nicht zum Selbstzweck sozusagen gegründet haben, sondern uns war es immer wichtig, die Pflegebranche voranzubringen. Ich glaube, ich habe schon öfters über meinen persönlichen Hintergrund auch gesprochen, meine beiden Eltern gelernte Pflegekräfte, mein Vater hatte einen Burnout, meine Mutter immer noch Pflegekraft. Daher habe ich eben schon immer gesehen, was die Branche eben braucht, was gut funktioniert, was aber auch nicht, noch nicht so gut funktioniert. Und ich glaube, wir haben jetzt mit Chemels in den letzten 2 Jahren eben Product Market Fit gefunden, konnten auf 250 Standorte wachsen. Aber der soziale Sektor und die Pflege ist ja noch viel größer sozusagen, geht über Deutschland hinaus. Das Problem wächst und ich glaube, es ist eben wichtig, da schnell helfen zu können. Und wir haben da immer den Wunsch gehabt, sozusagen schneller zu wachsen, als man das eigentlich eigenfinanziert kann. Und gerade die Kombination mit einem strategischen Partner zusammenzugehen, jetzt bei MyNeeWell, die haben über 6.000 Kunden in ganz Europa, da haben wir eben diesen Benefit gesehen von den Synergien da einfach. Aha. Genau, zu profitieren, produktseitig von der Kundenbasis, von der Größe des Unternehmens, wo wir einfach schneller wachsen können, als wir es selber tun können. Die Alternative wäre natürlich gewesen, wir nehmen jetzt auch VC-Funding auf oder ein Darlehen bei der Bank. Aber ich glaube, die Branche braucht nicht noch mehr irgendwie Insellösungen, sondern braucht eigentlich genau starke Partnerschaften. Und da haben wir eben die Synergie für eine starke Partnerschaft gesehen. Zusätzlich kommt, dass unsere Lösung eben sehr stark sozusagen von guten Schnittstellen abhängig ist. Und da haben wir eben gesehen, dass es total Sinn macht, mit dem strategischen Partner zusammenzugehen, um eben ganz tiefe Integrationen zu bauen, die eben die Synergien dann freischalten, die vielleicht sonst ein bisschen oberflächlicher bleiben würden. Ja. Auf der anderen Seite sozusagen für uns Gründer ist es natürlich auch extrem spannend, jetzt diese Learning Experience mitzunehmen, Teil von einem großen Unternehmen zu sein, jetzt schneller schon über die deutschen Grenzen hinaus zu gucken. Und dafür war das auch für uns sozusagen spannend, jetzt nicht 2-3 Jahre weiter sozusagen das Gleiche zu machen, sondern eben schneller diese unternehmerische Erfahrung auch mitzunehmen.
Wie hat sich das denn für dich so ganz persönlich angefühlt? Also dieser Moment, wo dann eigentlich sich wirklich abgezeichnet hat, okay, das ist jetzt hier nicht nur Laberababer, ich meine, solche Laberababer-Gespräche gibt es ja auch oft, die dann irgendwie dann zu nichts führen, sondern wo man dann wirklich gemerkt hat, nee, die wollen uns wirklich kaufen. So. Und also ich meine, ich kann mir vorstellen, da schießen ja verschiedenste Gedanken einem durch den Kopf, vielleicht ein bisschen Reumütigkeit, so, Mensch, jetzt nach 2 Jahren quasi schon, also in Anführungszeichen, die eigene Gründung vorbei, kann man ja eigentlich so nicht sagen, das Produkt existiert ja weiter, versus natürlich auch die Neugier, okay, wie funktioniert sowas, also das fände ich ganz entspannt, plus mit Sicherheit auch eine finanzielle Komponente, wo man dann sagt, okay, das ist ja ganz nett, also kannst du da mal, also kannst du das reflektieren, wie das für dich persönlich war? Also
total. Ich meine, glaube, generell als Gründer ist das Leben natürlich total schnell. Also eine Woche startet, dann ist schon wieder vorbei und man guckt zurück und denkt sich, krass, wie schnell die Zeit vergeht. Deswegen war das jetzt auch im Exit-Prozess, war das natürlich auch noch intensiver, sage ich mal. Und auf der einen Seite ist dann natürlich die totale Freude. Man kann es eigentlich gar nicht glauben, was da passiert, wie privilegiert es auch ist, irgendwie dann auch ein Unternehmen verkaufen zu dürfen. Gleichzeitig hängt natürlich auch viel Herz einfach an der ganzen Unternehmung. Und man muss sich vorstellen, sozusagen jeder kleinste Detail vom Produkt, von unseren Prozessen, vom Logo ist ja eine aktive Entscheidung von uns Gründern, wo wir einfach viel Zeit investiert haben. Das ist also unser Baby. Und ich glaube, ein Unternehmen zu verkaufen ist auch ein Stück weit irgendwie da loslassen zu lernen. Und gleichzeitig ist aber auch so, dass unser gesamtes Team weiterhin on board sind. Also wir haben jetzt zwar die Anteile sozusagen abgegeben, sind aber weiterhin, ja, ich sag mal, noch motivierter eigentlich jeden Tag dabei, Kermes jetzt eben nach Europa zu bringen.
Bleibt die Marke bestehen eigentlich, Kermes?
Die Marke bleibt bestehen. Also Kermes ist weiterhin auch eine eigenständige GmbH. Wir bleiben auch weiterhin offen für den Markt. Also uns ist es wichtig, dass wir jetzt eben nicht nur eine Schnittstelle zu Myniva haben, sondern auch zu anderen Primärsystemen. Wollen wir tiefe Integrationen haben? Ich glaube, das ist genau das, was der Markt braucht. Deswegen bleibt Kermes eine eigenständige Marke, die jetzt auch in Myniva integriert.
Ja, das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, ob dann quasi Teil des Deals war, okay, Kermes jetzt ab sofort nur noch für Myniva-Kunden. Das hätte ich, glaube ich, also wäre wahrscheinlich sehr schade gewesen und wahrscheinlich auch schwierig verargumentierbar für eure Bestandskundenbasis.
Genau, und glaube ich auch für uns Gründer wäre das ein No-Go gewesen.
Okay, nee, interessant. Wie lange dauert denn eigentlich so, oder in eurem Fall, wie lange dauert denn der Prozess so von erster Anfrage bis, okay, Unterschrift ist drunter und ihr sitzt beim Notar? Und habt ihr während der ganzen Zeit transparent mit eurem Team, also das Nicht-Gründer-Team sozusagen, kommunizieren können? Oder also ich stelle mir das sehr schwierig vor, weil wenn ich jetzt mir vorstelle, okay, bei uns klopft jemand an, möchte den Laden kaufen, wie spricht man da auch mit den eigenen Teammitgliedern? Macht man da nicht die Leute vielleicht zu wuschig? Sind die dann alle aufgeregt und denken, oh Mensch, jetzt ist ja bald alles vorbei? Also wie war das?
Total. Ich meine, das sind dann einfach Fragen, die aufkommen. Also grundsätzlich hat es jetzt bei uns ein gutes halbes Jahr, bisschen kürzer vielleicht gedauert, die Gespräche. Ich glaube, je weiter man in den Prozess kommt, desto wahrscheinlicher wird es, dass der Deal passiert. Es kann aber auch sein, dass sozusagen man denkt, der passiert, man ist beim Notar und dann passiert noch an dem Tag etwas und der Deal geht nicht durch. Das heißt, ich glaube, es ist zum einen wichtig für sich als Gründer immer auch die Möglichkeit offen zu halten, dass es vielleicht doch nicht passieren kann, einfach vom Expectation Management. Und ich glaube, deswegen ist es umso wichtiger, dass man eigentlich frühzeitig schon mal die wichtigen Parameter klärt, an denen das vielleicht auch scheitern könnte oder wo man eben aligned sein muss zwischen Käufer- und Verkäuferseite. Und es waren dann eben genauso Punkte wie, bleiben wir offen für den Markt? Was passiert mit der Caremates-Brand? Wie sieht die Zusammenarbeit aus? Und je weiter man eben kommt, desto wahrscheinlicher wird es dann am Ende. Und irgendwann redet man genau halt über Details sozusagen der Transaktion, wo dann auch vor allem die Anwälte beteiligt sind von beiden Seiten. Sind auch nochmal eine ganz intensive Situation. Genau, was für mich neu war, was für mich auch scary war, ist der Gedanke, dass du irgendwann natürlich auch anfängst, deine Anwälte zu bezahlen. Das heißt, wenn der Deal dann irgendwann auch nicht durchgeht, dann bleibst du halt trotzdem als Gründer sozusagen auf der Anwaltsrechnung sitzen, die man als Bootstrap-Founder sozusagen vielleicht nicht unbedingt gerne dann noch offen hat.
Ja, die M&A-Anwälte sind, glaube ich, auch nicht die günstigsten Anwälte.
Nein, ich meine, die arbeiten auch Tag und Nacht, aber genau, die werden natürlich auch pro Stunde bezahlt.
Ja. Gibt's so eine Sache, über die du eigentlich nicht öffentlich sprichst, wo du sagst, okay, das hatte ich vielleicht auch bei so diesem ganzen Exit-Prozess genervt?
Also die Zusammenarbeit sozusagen mit Summa und auch mit Myniva war total exzellent und ich glaube, das war auch eben ausschlaggebend. Ende arbeitet man ja auch zusammen, das glaube ich, das muss man sich immer vor Augen führen. So eine Transaktion ist natürlich eine taktische Angelegenheit und mal spielt man einen Zug, mal wird man gespielt und am Ende sozusagen ist aber trotzdem wichtig, dass man einfach weiß, man wird zusammenarbeiten und genau, das ist natürlich emotional auffühlend, einfach diese ganze Verhandlung, aber genervt hat mich dann nichts, außer dass wir natürlich auch in der Zeit, wo wir Verhandlungen geführt haben, genauso unsere operative Arbeit haben, also Kundensupport, Produktweiterentwicklung, Sales, wo man einfach merkt, okay, das ist schon eine extrem intensive Zeit, wenn du in diesem Verkauf bist, aber trotzdem noch das Tagesgeschäft sozusagen am Laufen hast.
Jetzt kommen wir mal zur Integration von Kermes in Myniva. Ich meine, so viel kann man da wahrscheinlich noch nicht sagen, weil das noch sehr früh jetzt nach Verkaufsprozess ist. Die technische Integration ist mir schon klar, die kulturelle noch nicht so ganz und auch, also bekommt ihr jetzt nochmal einen finanziellen Boost zum Beispiel, um weiter Leute anstellen zu können? Also gibt es da Kapazitäten? Nimmt man euch noch stärker ins Vertriebsportfolio mit ein? Weil ich kann so aus meiner Erfahrung sagen, ich meine, gut, wir haben jetzt keinen, der uns gekauft hat, aber also Vertriebskooperationen auch mit größeren Partnern sind nicht immer einfach, sind auch nicht immer so erfolgsträchtig, wie man das vielleicht am Anfang dachte. Mensch, da ist jetzt so Vertriebspower da, die nehmen uns mit, bringen uns in 6.000 Einrichtungen und auf einmal ist ja sonst wie das Wachstum. Also kannst du da vielleicht mal so ein bisschen Einblick geben, also wie sich die Prozesse, wie sich die Organisationsstruktur jetzt neu definiert?
Mhm, total. Ich meine, wir sind da gerade auch noch im Prozess. Viel passiert dann natürlich auch noch, aber damit waren wir jetzt die letzten Monate seit der Transaktion beschäftigt, natürlich auch die Zusammenarbeit beider Companies sozusagen miteinander zu regeln, und das findet auf vielen verschiedenen Ebenen statt. Also zum einen toolseitig sozusagen ist es eben wichtig, dass man in ähnlichen Produkten arbeitet, damit diese Toollandschaft eben glattgezogen wird. Und dann hat es eben natürlich nochmal Auswirkungen auf, wie skaliert man denn jetzt zusammen? Und da ist es so, dass Mainiva ja ein bestehendes Sales-Team hat, und die werden sich eben darauf fokussieren, Mainiva dann auch, also Care-Mails bei den Mainiva-Bestandskunden sozusagen abzusellen. Produktseitig ist natürlich total spannend, unsere Lösung jetzt in die bestehenden Primärsysteme von Mainiva zu integrieren. Die haben ja auch einige im Portfolio. Und wir als Care-Mails-Team werden uns weiterhin darauf fokussieren, das Produkt zu entwickeln, das Produkt auch in den gesamten Markt zu verkaufen, also alle Nicht-Mainiva-Kunden sozusagen. Und auch das Consulting, also Customer Onboarding, Kundensupport, findet weiterhin komplett vom Care-Mails-Team statt.
Okay, und ich sag mal, das europäische Ausland hast du ja schon angesprochen. Was ist denn generell jetzt so die Entwicklungsperspektive von Care-Mails, wenn du auf den Markt blickst?
Genau, sozusagen weiterhin erstmal Fokus auf Deutschland, jetzt in die Mainiva-Produkte zu integrieren, auch hier weiter im deutschen Markt auszurollen. Und dann gucken wir uns aktuell den österreichischen und schweizerischen Markt an, also DACH, und dann gehen wir darüber hinaus nach Benelux, Finnland etc.
Okay, also das ist durchaus auf eurer Agenda, jetzt wirklich eine europäische Lösung zu werden.
Genau, ich glaube, das ist genau sozusagen die Synergie jetzt von Mainiva, warum es am Ende sozusagen auch Mainiva ist, und wir finden, dass Mainiva sozusagen der spannendste strategische Käufer für uns war, weil es eben der einzige Anbieter ist, der es eben auch schafft, den sozialen Sektor europaweit sozusagen zu digitalisieren.
Ja, ist auch nicht so einfach. Also gerade jetzt als Bootstrap-Gründer, also ich weiß, dass wir zum Beispiel bei Caretable auch internationalisieren müssen, um den Markt auszubauen. Deutschland, Österreich und ein Teil Luxemburg haben wir da auch schon drauf. Deutschland, Österreich, Ausland, ja. Schweiz, Österreich, wollte ich sagen. Machen wir ja auch schon. Aber jetzt vor allem in ein anderssprachiges europäisches Land zu gehen, wie zum Beispiel Frankreich, was auch ein sehr attraktiver Markt wäre, oder auch Niederlande und Belgien, da habe ich viel Respekt vor, weil man natürlich viel investieren muss, weil du brauchst dann auf einmal ein entsprechend anderssprachiges Marketing, du brauchst anderssprachigen Total. Vertrieb, du musst, ich glaube, das Produkt zu übersetzen ist gar nicht mal so das Problem, zumindest, also gut, bei euch weiß ich jetzt nicht, auf die Regulatorik anzupassen, ja, okay, bei uns jetzt Betreuung in Pflegeeinrichtungen, gut, da muss man kulturell ein paar Dinge anpassen, jo, das kriegt man aber hin, aber also ich scheue mich ein wenig davor, diese Investitionen zu tätigen, nochmal in einem fremden Land wirklich mit null anzufangen, weil da kennt einen ja kein Schwein. Hier haben wir jetzt 4 Jahre gehabt, um eine Brand aufzubauen. Jeder kennt irgendwie eine Einrichtung, die vielleicht ein Caretable hat zum Beispiel, aber da drüben, dich kennt kein Schwein und du baust so ins Blaue hinein neues Marketing auf, neuen Vertrieb auf, neuen Support auf. So, also da muss ich sagen, bin ich doch ein bisschen Angsthase, weil ich eben weiß, wir haben jetzt nicht das finanzielle Backing, um das mal eben aus der Portokasse zu machen, weißt du?
Total. Ich habe auch schon von einigen Gründern gehört, die schon zu früh sozusagen diese Marktexpansion gemacht haben, da ziemlich sich die Finger verbrannt haben, viel Geld verloren haben, weil, wie du sagst, es ist eigentlich wie eine neue Company dort aufbauen. Du brauchst einen Geschäftsführer, du brauchst ein gesamtes Team sozusagen, was die Sprache, die Kultur versteht. Und das ist eben genau unser Vorteil sozusagen, dass da einfach viel Erfahrung schon da ist, viele Strukturen schon bestehen, von denen wir lernen können, wo es schon bestehende Kunden gibt, mit denen wir eben sehr schnell einfach Workshops auch durchführen können, um zu verstehen, wie unser Produkt sich anpassen muss, um eben auch in Österreich, der Schweiz etc. zu funktionieren.
Ja, wie ist denn dein persönlicher Ausblick jetzt so? Also hast du schon ein klares Bild von dir in 3 Jahren, 5 Jahren, 10 Jahren im Kopf, wo du hingehen möchtest? Möchtest du in die Investoren gehen? Möchtest du nochmal eine neue Company gründen? Sagst du, okay, Kermit begleite mich jetzt auch die nächsten 10 Jahre noch und ich baue das weiter aus? Also was kannst du dazu sagen?
Ja, ich war nie der Typ, der irgendwie sich einen 10-Jahres-Plan macht. Ich glaube, ich bin da generell sozusagen opportunistisch, dass ich immer sehr im Moment bin, mir angucke sozusagen, wo geht die Energie gerade hin. Und bei Kermace habe ich ein Projekt gefunden, wo natürlich mein Herzblut dran hängt, wo ich auch jetzt die nächsten Jahre auf jeden Fall committed bin, Kermace sozusagen europaweit zu skalieren, zu etablieren und mal gucken, wie lange ich was beitragen kann, wie lange ich lernen kann, wie lange es mich begeistert. Grundsätzlich habe ich schon nochmal Lust, irgendwann nochmal eine Company zu gründen. Gerade den Consumer Space finde ich mal spannend. Jetzt machen wir B2B. Irgendwann fände ich auch B2C super spannend. Könnte mir aber auch vorstellen, sozusagen mit Caremates dann auch irgendwann in eine B2C-Richtung vielleicht zu gehen. Also ich kann sagen, gerade hat jeder von uns Gründern, unser gesamtes Team hat Bock, weiter dabei zu bleiben. Und deswegen gibt es gerade keine Absichten, jetzt direkt was Neues zu starten.
Ja gut, dann würde ich sagen, Dylan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um über den Exit mit mir zu sprechen. Wie gesagt, ich glaube, es ist ein cooles Signal auch für die Branche, für andere Startups, vielleicht auch für Personen, die noch gar keine Startups gegründet haben, aber sich verschiedene Märkte anschauen. Denn ich glaube, und ich wiederhole mich in den letzten Podcast-Folgen immer wieder, seitdem ich den Podcast mit Jörg Kesselmeier von Vivendi hatte, nämlich der hat gesagt, also jetzt mal mit Blick auf den demografischen Wandel, uns bleibt gar nichts anderes übrig, als in ein paar Jahren flächendeckend exzellente Technik zu haben, dass jeder Prozess wirklich exzellent durch Technik auch abgebildet wird. Das wird uns nicht retten, nur das, aber das ist ein wichtiger Total. Bestandteil und von daher freue ich mich natürlich, wenn es solche Signale wie eures gibt, einen erfolgreichen Exit, der dann vielleicht auch anderen zeigt, hey, in der Branche geht was, weil ich sage mal, wie gesagt, es war jetzt nicht so bekannt, dass Pflegesoftware grandiose Exits hinlegt in der Vergangenheit.
Total. Ich hoffe auch, dass das ein schönes Zeichen ist für den Markt, also für Investoren, also für VCs, da vielleicht nochmal mehr reinzugucken, weil wenn die investieren, dann passiert da mehr Innovation, aber auch für potenzielle Startup-Gründer, dass die sehen, okay, in der Branche gibt es Erfolgsgeschichten, da auch sich nochmal dran zu wagen. Denn ich glaube, die Pflege hat genug Probleme, die sozusagen digitalisiert werden sollten, die gelöst werden sollten. Und ich freue mich über jeden, der anfängt.
Wunderbar. Dann das Wort zum Schluss. Dankeschön, Dylan, und wir sehen uns hoffentlich bald.
Danke dir. Ciao, Christoph.